Donald Trump im Weißen Haus. Gestern gab es einen Vorgeschmack auf die nächsten Jahre. Joe Biden hatte seinen Nachfolger ins Oval Office geladen. So stilvoll wird es vielleicht nicht immer weitergehen. Das neue Team Trump steht ja für laute Töne. Eine Woche nach der Wahl präsentiert der kommende mächtigste Mann der Welt ein Personal mit loyalen Hardlinern. Wie werden Sie Amerika wieder groß machen, gemäß dem Wahlslogan der Republikaner? Und wie klein wird dann Europa? Was heißt das für die Demokraten und die, die sie gewählt haben? Trumps neue Mannschaft. Wohin steuert er die USA? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend aus Berlin, das sind meine Gäste. Peter Wittig ist bei uns, Botschafter AD. Er war Botschafter bei den Vereinten Nationen, ab 2014 Botschafter in Washington, also auch zur letzten Amtszeit von Trump und zuletzt in London tätig. Herzlich willkommen, Stormy Annika Mildner, Wirtschaftswissenschaftlerin, Direktorin des Aspen-Instituts in Deutschland, hier in Berlin. Und sie hat auch die Abteilung Außenwirtschaftspolitik beim Bundesverband der Deutschen Industrie geleitet. Professor Stefan Bierling ist Professor für internationale Politik an der Universität Regensburg mit dem Forschungsschwerpunkt USA. Sein jüngstes Buch heißt Die Unvereinigten Staaten. Und ich begrüße Eric T. Hansen. Er ist US-amerikanischer Autor und Satiriker, lebt in Berlin und sein neuestes Buch heißt Ich verstehe Trump, eine Erklärung für meine Freunde. Herr Hansen, das war nötig, weil viele haben das nicht ganz verstanden, warum in Amerika so viele Menschen Trump gewählt haben. Und die Wähler haben sich überraschend deutlich für eine zweite Amtszeit von Donald Trump entschieden. Wie erklären Sie Freunden und Bekannten in Deutschland den Erfolg von Donald Trump?
Deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil wenn man versucht, Trump zu erklären, wird man nach den ersten vier Worten niedergeschrien. Also man darf nicht mal Trump erklären oder verstehen. Ich sage meinen Freunden, die darüber sprechen wollen, erst das Buch lesen, dann schimpfen. Das Buch heißt auch Beschimpft mich.
Ja.
Es ist extrem die Kommunikation, wie schwer es ist. Die Politik oder die Wünsche, die Bedürfnisse der Konservativen, die immerhin die Hälfte von Amerika sind, zu vermitteln. Seit am nächsten Morgen nach der Wahl, habe ich drei meiner Verwandte, einschließlich einer Schwester, haben sich die Beziehung mit mir gekündigt, weil sie mich verdächtigt haben, Trump gewählt zu haben. Mhm. Und das ist einfach diese Spaltung, dieser Hass aufeinander, das geht mir einfach zu weit.
Was erhoffen sich die Amerikaner jetzt von Trump?
Sehr viel. Erstmal eine bessere Wirtschaft und so weiter. Aber für mich ist es vor allem diese Frage der Kultur, des Kulturkrieges, der Kulturkampfes in Amerika, dass die Hälfte von Amerika beschimpft und verteufelt werden. Da sind alles Nazis und Rassisten und Sexisten, alle durch die Bank. Und irgendwann haben die Nase voll davon und die wollen nicht mehr so beschimpft werden. Und
aber die anderen schimpfen ja auch. Es ist ja nicht so, als würden die Republikaner nicht die anderen auch beschimpfen.
Die beschimpfen sie nicht aus Faschisten und Sexisten. Rassisten aber. Mhm. Die sagen, die wollen, aus Kommunisten, mhm. Ja, und teilweise stimmt das auch. Mhm. Aber es ist, und teilweise stimmt die andere Seite auch. Also mhm. Es gibt unter den Republikanern Rassisten und Sexisten. In Ordnung. Aber diese scharfe Trennung, das geht, glaube ich, von den Demokraten aus.
Okay, das ist Ihre Position da. Herr Bierling, Trump hat sich ja jetzt auch Mehrheit im Kongress gesichert. Er kann sozusagen durchregieren. Was hat sich jetzt schon in der Woche nach der Wahl, jetzt nach einer Woche, was kann man eigentlich sagen, was er verändern will und wird?
Nun, erstens mal dominiert er die amerikanische Politik. Die ganzen Nachrichten sind völlig auf ihm zugeschnitten, seine Kabinettspositionen. Und er will natürlich im Grunde eine radikale Abkehr von der Biden-Administration durchsetzen. Er ist seit der ersten Amtszeit immer radikaler geworden. Er will Rache ausüben an den Leuten, die ihn nicht unterstützt haben. An der eigenen Partei hat das ja schon praktiziert. Jetzt an den Demokraten. Das wird also eine Präsidentschaft der Vergeltung. Aber es wird gleichzeitig.
Wie muss ich mir das vorstellen? Rache und Vergeltung?
Ja, schauen Sie mal, wen er jetzt gerade zum Justizminister ernannt hat. Der braucht noch die Bestätigung des Senats. Insofern ist es noch nicht wirklich durch. Aber Matt Gaetz ist einer der absolut hundertprozentigen Trump-Loyalisten. Selbst immer wegen sexueller, ethischer Verfehlungen, Drogenbesitz im Kongress im Repräsentantenhaus unter Untersuchung. Und so jemanden hundertprozentigen Trump-Loyalisten dort reinzusetzen, ist natürlich ein deutliches Signal, dass das Justizministerium, das sich in der ersten Amtszeit immer wieder gegen Trumps Anliegen gewendet hat, dass das instrumentalisiert wird für parteipolitische und das heißt in der modernen republikanischen Partei für Trumps Zwecke.
Wir können uns ganz kurz, glaube ich, mal ein Bild von Matt Gaetz anschauen schon mal. Wir reden gleich noch auch über das andere Personal. Das ist Matt Gaetz. Richtig, ne? Mit seiner schicken Frisur. Ist er denn ein guter Jurist? Also ist er sozusagen, hat er eine Qualifikation?
Er hat Jura studiert, aber das sagt ja nichts im Leben. Okay. Wie viele Leute haben Jura studiert und sind nachher völlig verrückt geworden. Okay, also das würde ich jetzt nicht als große Qualifikation nehmen. Er ist politisch auf der extrem rechten, der bösartigen und der absolut Trump-unterwürfigen Seite. Das ist das Gefährliche. Mhm. Das Justizministerium hat in den USA, anders als bei uns, mit dem Attorney General, dem Generalstaatsanwalt, ein eigenes Leben. Und das treibt ihm Trump mit dieser Ernennung jetzt aus.
Aber Sie haben auch gesagt, und das ist vielleicht auch wichtig, Frau Mildner, dass der ja vom Senat noch, es muss eine Anhörung geben und er muss bestätigt werden. Ganz genau. Also Frau Mildner, wie sehr funktionieren in Amerika das, was man immer Checks and Balances nennt, also die demokratischen Institutionen.
Genau, die amerikanische Demokratie ist auf das Checks and Balances eben gebaut mit der Exekutive, wo eben der Präsident der Vorsitzende vorstehen ist und den Ministerien und Behörden, die dem dann eben unterstellt sind. Übrigens mit deutlich stärkerer Weisungsbefugnis, als das bei uns der Fall ist. Bei uns haben wir ja viele Ministerien dann doch noch mehr Entscheidungsfreiheit. Das ist in den USA nicht so. Und der erste große Checker sozusagen in den Checks and Balances ist der Kongress mit dem Senat und Repräsentantenhaus. Der zweite dann der Supreme Court. Und der dritte, würde ich sagen, sind die Medien. Und wenn man sich das anschaut, dann muss man eben schon sagen, dass auch im Vergleich zur ersten Trump-Administration dieses Checks and Balances wahrscheinlich immer noch funktionieren wird, aber an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich schon ein bisschen angekratzt sein wird. Wir haben ja gesehen, dass der Kongress jetzt in den Händen auch der Republikanischen Partei ist. Also der Senat ist republikanisch, definitiv. Das Repräsentantenhaus wahrscheinlich auch. Also laut Medienberichten jetzt auch bestätigt. Und der Supreme Court, also der oberste Gerichtshof, ist eben auch konservativ besetzt. Und wenn man sich die Medienlandschaft anschaut in den USA, dann ist sie groß und breit, aber eben auch gespalten. Mhm. Und deswegen ist da dann eben auch die Frage, ob von Fox News dann eben das Gegengewicht kommt, natürlich nicht. Und da wir eben eine sehr, sehr stark gespaltene Gesellschaft in den USA haben, und ich würde sagen, die Spaltung geht von beiden aus, beiden Seiten aus.
Also von beiden Seiten.
Von beiden Seiten, nicht von Präsident Biden, natürlich nicht, sondern von beiden Seiten, von den Demokraten und den Republikanern, ist es eben schon eine große Frage, wer jetzt dem Präsidenten etwas entgegenhalten wird, weil man ja nicht nur auf den Gerichtshof gucken muss, sondern auch die Gerichte darunter.
Ja, Herr Wittig, wenn das so ist, wenn wir sehen, wir haben eine gespaltene Gesellschaft, wir haben beim Personal klare Hardliner, die Trump unterstützen werden. Wir haben Ankündigungen für die Wirtschaft, all das. Viele sprechen von einer starken Zäsur, weil der Präsident so mächtig ist, auch durch die Mehrheit im Kongress. Ist diese Botschaft eigentlich hier angekommen, was dieser Wahlsieg bedeutet?
Ich bin mir nicht sicher. Wir sind ja im Augenblick sehr stark mit unserer eigenen Innenpolitik beschäftigt. Ich glaube schon, dass was jetzt in den USA passiert ist, ist eine Art zweite Zeitenwende für uns hier in Deutschland und in Europa. Ich glaube, das wird massive Einflüsse haben auf unsere Wirtschaft, auch auf unsere internationale Ordnung, wenn ich etwa an die multilateralen Institutionen denke, die uns lieb und teuer sind, wie die Vereinten Nationen oder auch die Welthandelsorganisation etc. Es wird wahrscheinlich die stärksten Einflüsse haben auf die deutsche Wirtschaft, die mit dieser angekündigten Zollpolitik ihre Schwierigkeiten haben wird. Ich glaube, der Schock ist bei uns noch nicht so recht angekommen.
Mhm. Herr Hansen, wie empfinden Sie das, wenn wir hier sagen, es ist letztendlich ein Schock und Sie verbinden ganz viel Hoffnung damit? Verstehen Sie, dass Menschen hier schockiert sind?
Ich verstehe schon, viele Menschen in Amerika sind schockiert. Aber mein Problem ist oder warum ich da ich persönlich nicht mehr schockiert ist, ist, weil ich sehe, dass die Grundlage für das Gespräch und für das Denken, für das Urteilen von den Linken, von den Demokraten ausgehen. So, also das heißt, wir gehen davon aus, dass Trump böse ist und alles, was er dann tut, gibt uns weiter Feuer, dass er irgendwas Böses tut.
Aber was ist denn das Gute, was Trump macht, Ihrer Meinung nach?
Moin, ich würde gerne sehen, was Herr Dr. Bieling gesagt hat. Die Bewaffnung des Justizministeriums, das hat erstmal unter Nixon angefangen und ist unter Clinton weitergegangen und wurde unter den Demokraten, unter Biden, noch stärker benutzt als jemals zuvor in der Geschichte. Also da sind ein Dutzend, glaube ich, Trump-Alliierten ins Knast geworfen worden, unter Biden. Die Rechtslage von Trump, die von den Demokraten ausging, also diese Prozesse, die gegen ihn geschmissen wurden, rein aus politischer Kalkül, also die hatten gar nichts mit der Realität zu tun gehabt, das ist beispiellos. Das war unglaublich.
Ich glaube, das sind Sie jetzt völlig auf dem falschen Dampfer. Also wir nennen Sie Namen. Wen hat Biden ins Gefängnis geworfen ohne Begründung? Welcher Prozess ist ohne Begründung geführt worden?
Also ein Prozess gegen Trumps Feinde jetzt wird nicht ohne Begründung gemacht werden. Es geht alles über den Justiz. Es geht alles vor Gericht. Es wird alles begründet
werden. Aber das klingt so, als würden Sie sich auf den amerikanischen Rechtsstaat nicht mehr verlassen.
Nein, der Rechtsstaat funktioniert. Erstens, es war begründet. Zweitens, die Sachen gegen Trump werden jetzt alle rausgeschmissen, weil die unbegründet waren. Aber die
werden nicht rausgeschmissen, weil sie unbegründet sind, sondern weil Donald Trump jetzt an der Regierung ist und die wurden schon vorher. Die wurden nicht rausgeschmissen, die wurden vertagt, weil das seine Anwälte geschafft haben, dass, wie er schon damals als Immobilienhai immer wieder verklagt wurde, und er hat so lange rausgezögert, bis es dann verjährt ist. Das ist sein großes Spiel, auch diesmal. Er will auf die Verjährung setzen. Er kann als Präsident nicht belangt werden. Und das war natürlich ein zusätzlicher Anreiz, überhaupt noch mal anzutreten und die Regierung zu stellen. Weil er sonst eine ganze Anzahl von kriminellen Vergehen vorgeworfen kriegt. Und er ist der erste verurteilte Straftäter in der amerikanischen Geschichte, der fürs Präsidentenamt kandidiert hat und gewählt wurde.
Frau Mildner, bitte.
Ja, ich wollte ganz gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, warum hier in Deutschland so viele besorgt sind, eben nach den Wahlen. Und ich glaube, viele sind besorgt, weil die USA ein unglaublich wichtiger Partner für uns sind. Ein wirtschaftlich wichtiger Partner, unser wichtigster Partner in Handels- und Investitionsfragen und eben ein wichtiger Wertepartner, um die großen globalen Herausforderungen anzugehen. Ob das der Klimawandel ist, ob das die internationale Sicherheit ist, ob das die internationale Wirtschaft ist. Und wenn man eben sich die erste Trump-Administration anschaut, von 2016 bis 2020, dann ist in diesen ganzen großen Fragen, den ganzen großen globalen Herausforderungen, Klima, Gesundheit, Handel, Wirtschaft, die Kooperation damals überhaupt nicht gut gelaufen. Und die Ankündigungen, die jetzt Trump gemacht hat in den Bereichen, sind eben schon gegen die internationale rechtliche Ordnung und eben gegen auch internationale Kooperation. Und deswegen muss man sich als Deutschland, die sind ja international unglaublich verflochten, und als EU an der Stelle eben schon Sorgen machen. Und das geht jetzt eben nicht nur in erster Linie, ne, also weil er republikanisch, konservativ und so weiter ist, sondern es basiert vor allen Dingen auch auf den Erfahrungswerten und was auch in Projekten drin steht, wie von der Heritage Foundation 2025, mal ganz abgesehen von den Staatsplänen.
Darf ich vielleicht die erste Administration mit der zweiten einmal vergleichen? Ja. Und da ändert sich nämlich einiges. Die erste Administration hat einen Präsidenten Trump gesehen, der als Außenseiter und als Disruptor sozusagen in Washington einritt, aber eigentlich wenig Erfahrung hatte mit dem politischen Prozess, wenig Personal zur Verfügung hatte und eigentlich kaum Konzepte. Da ist auch viel liegen geblieben. Und ich würde sogar sagen, vieles, was er seinerzeit umwälzen wollte, hat er nicht geschafft, weil die Administration vergleichsweise inkompetent war, zumindest am Anfang. So, das ist jetzt total anders. Er kommt jetzt sehr gut vorbereitet rein. Das Personal ist sehr einheitlich. Das sind absolute Loyalisten.
Das Hauptkriterium.
Und er wird jetzt durchregieren. Und insofern hat er eine große Handlungsfreiheit. Und das wird eben uns in Europa und in Deutschland, und vielleicht sollten wir darüber auch etwas sprechen, doch sehr unmittelbar berühren. Damals haben wir sagen können, wir sitzen das aus. Mhm. Ein bisschen auch das Motto der Bundeskanzlerin, geht jetzt nicht mehr.
Ja, es geht nicht mehr, aber viele sagen dann 4 Jahre und dann kann er eh nicht mehr noch mal kandidieren. Und dann schaffen
wir 4 Jahre das. Ist eine lange Zeit.
Mhm. Und der Mann, noch einmal kurz zu den Personen, die so loyal zu ihm sind. Dann, das prominenteste Mitglied, Teammitglied ist Elon Musk, der reichste Mann der Welt, Herrscher über X, Tech-Milliardär. Also das ist ja anscheinend sein großer Held. Herr Bierling, was kann man sich vorstellen? Wie wird Musk, der auch eine Art Ministerium bekommen soll, welche Rolle wird der da spielen?
Nun, er ist der neue Best Buddy von Donald Trump und er kontrolliert Twitter und damit auch natürlich die ganze Medienlandschaft in der rechten Echokammer. Und er ist der reichste Mann des Planeten. Das kommt noch dazu und das hat Trump immer beeindruckt. Und sie waren fast symbiotisch innerhalb dieser letzten Wahlkampfwochen. Und Musk lebt quasi jetzt in Mar-a-Lago, also dem Anwesen von Trump, und ist auch gar nicht mehr loszukriegen. Trump hat sich selber schon darüber echauffiert, dass Musk einfach nicht nach Hause gehen will. Aber natürlich ist der Versuch, Leute von außerhalb reinzubringen, etwas, was in der Trump-Philosophie ganz gut reüssiert. Beim ersten Mal, Sie haben es gerade gesagt, Herr Wittig, musste er zurückgreifen auf alte Republikaner, auf Generäle, die ihn auch eingenordet haben. Jetzt kriegen wir Trump in der Reinform und da passt Musk natürlich ganz gut rein. Warum ich glaube, dass Musk vielleicht die kleinste Gefahr ist in der Regierung, hat damit zu tun, dass er genauso großspurig, um nicht zu sagen größenwahnsinnig ist wie Trump. Das heißt, da haben wir zwei absolute Alpha-Tiere im Weißen Haus oder wo immer dann Musk auch sitzen wird, das ist ja noch nicht klar. Und die werden sich natürlich miteinander kloppen, wer im Grunde die Aufmerksamkeit kriegt, wer im Grunde zurückziehen muss. Und dann sitzt der Präsident natürlich an der entscheidenden Front. Wir hatten schon einen Fall in der ersten Administration, als Steve Bannon, sein strategischer Berater, einmal auf dem Time Magazine als die heimliche Kraft im Weißen Haus abgebildet wurde mit dem Untertitel. Und drei Wochen später hat ihn Trump rausgeschmissen. Das heißt, Trump ist eine Sonne, so sieht er sich selbst, der nur vom Planeten umgeben ist. Und wenn Musk zu hell leuchtet, wird er erledigt werden.
Und das ist ja das, was viele auch sagen, dass das Problem ist, dass es so erratisch ist, dass man es nicht so richtig einschätzen kann. Was bedeutet das dann, Frau Mildner, ja, für die Wirtschaft und für die Wirtschaftspolitik?
Ja, Planungsunsicherheit in den internationalen Beziehungen ist immer schlecht. Ja. Ne? Und auch in der ersten Administration war es ja einer der Mechanismen, mit denen er auch immer gespielt hat. Ja? Also ich kann mich noch gut daran erinnern, ich war damals beim BDI und für Außenwirtschaftsfragen eben zuständig. Wir haben morgens immer als erstes einmal geschaut, was hat er als nächstes angekündigt. Er hatte ja dann relativ schnell die Stahl- und Aluminiumzölle verhängt, aber dann auch immer wieder damit gedroht, Zölle auf Fahrzeuge und Fahrzeugteile zu verhängen. Und damit eben viel Unsicherheit geschaffen. Damals war das noch immer die Frage, macht das nicht. Wir waren uns dann relativ sicher irgendwann, dass er vieles tatsächlich auch machen wird und nicht nur Rhetorik sein wird. Deswegen glaube ich, dass man das auch ernst nehmen muss, was er im Moment sagt mit 10% oder 20% Zöllen. Und das wäre eben wahnsinnig disruptiv. Aber dieser Punkt, dieses Erratische, dieses Drohen, dieses Dealmaking, das ist schlecht für die internationalen Beziehungen, ob das geht.
Aber es ist schlecht für die USA und für die Wirtschaft in der USA, Herr Hansen. Woran wird sich Trump am schnellsten oder am besten messen lassen? Was ist das Wichtigste, das für die Bevölkerung, die ihn gewählt hat? Was erwarten die da?
Die erwarten, dass er etwas für sie tut, nicht für Europa. Mhm. Und das ist das Problem in dieser ganzen Diskussion, ist, dass es ist erratisch, es ist schlecht für die Wirtschaft. Gemeint ist, es ist schlecht für die deutsche Wirtschaft. Wenn die EU Zölle verhängt auf China, dann ist das in Ordnung. Aber wenn die USA Zölle auf Europa verhängt, dann ist das böse. Aber es ist, wenn die China-Zölle gut für die EU sind, genauso sind die Zölle gut für die USA gegen Europa. Also wenn wenn die gut sind. Wenn
aber die Zölle können genauso gut die Preise in den USA hochtreiben.
Ja, außerdem
werden das ist möglich. Moment. Die Zölle gehen nicht um Preise. Es geht darum, der Versuch, die Produktion nach Amerika zurückzubringen. Das könnte gelingen oder eben nicht. Mhm. Aber Amerika hat das Recht, auf ihre eigenen Vorteile zu achten und zu sehen, wenn wir hier eine riesige Imbalance zwischen Europa oder der ganzen Welt und Amerika, dass viel mehr importiert wird nach Amerika als exportiert wird, dann hat Amerika schon das Recht zu sagen, Moment mal, das ist nicht gut und wir wollen das richten.
Ja, aber bei der EU und in den USA ist es ja nicht so. Das ist ja keine riesengroße Disbalance, wenn man sich den Warenhandel und den Dienstleistungshandel anschaut. Und das ist natürlich auch davon getrieben, von Dollar-Wechselkurs, von Marktgröße und so weiter. Da gibt es natürlich viele verschiedene Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Und vor allen Dingen kommt es ja auch darauf an, ob Zölle regelbasiert verhängt werden. Ne? Also im China-Handel beispielsweise, die Zölle, die wir im Moment sehen, die werden verhängt, weil China unfair handelt, also Subventionen austeilt oder eben selber seinen Markt zumacht. Aber nur auf Basis von einer Handelsbilanz Zölle zu verhängen, dafür gibt es keine Basis im internationalen Handelsrecht. Das ist auch WTO-widrig.
Trotzdem noch mal die Frage, auf was müsste sich Deutschland oder hat sich vielleicht Deutschland auch eingestellt? Also welche Auswirkungen kann das auf unsere Wirtschaft haben, der es ja im Moment nicht so gut geht?
Ich habe keinen Zweifel, dass die Deregulierungsagenda, die Steuersenkungsagenda von Trump für die amerikanische Wirtschaft sehr positiv sein wird. Kurzfristig zumindest. Aber das birgt natürlich Risiken für uns. Erstmal sind diese Zölle für die deutsche Exportwirtschaft Gift. Sie hindern unseren Export, aber das spricht eher gegen uns. Und zweitens werden wir vermutlich auch weniger wettbewerbsfähig sein, wenn in den USA die Standortbedingungen so gut sind für die Wirtschaft durch die Deregulierung und die Steuersenkung. Eins kommt noch hinzu, ich glaube, das darf nicht vergessen werden, dass die in der Umweltpolitik die Klimaagenda von Biden sozusagen rückabgewickelt wird. Und das wird unmittelbare Wirkungen auch auf uns haben, nicht nur auf die internationale Klimapolitik, sondern etwa bei dem Fortschritt für die E-Mobilität, für die Elektroautos werden wir auch eine gewisse Disruption sehen. Also das kommt sehr nah an uns auch in Europa heran.
Aber in der Idee, dass man erstmal, dass man sein eigenes Land stark und reich machen will, durchaus nachvollziehbar?
Ja, aus amerikanischer Sicht, da haben ja auch wahrscheinlich die Wähler sich deshalb entschieden für Trump. Sie haben an die amerikanische Wirtschaft gedacht und Trump hat ihnen diese Versprechungen gemacht, die Steuern zu senken. Und das finden viele Menschen in Amerika attraktiv. Und insofern kann man manche Amerikaner auch verstehen. Ich sage noch einen Satz, was bitter ist für uns, glaube ich, in Europa zu sehen, dass ein Präsident gewählt worden ist, ein Kandidat, der von autoritären Heimsuchungen nicht gefeit ist und der es auch mit rechtsstaatlichen und demokratischen Prinzipien nicht wirklich immer ernst meint. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns auch in Europa ehrlich machen müssen. Da gibt es jetzt eine riesige Kluft.
Ja. Wenn ich ganz kurz noch zu den Zöllen was sagen kann. Also ich glaube ja nicht, dass die Zölle gut sein werden für Amerika und die amerikanische Wirtschaft. Wenn es vielen Wählern darum ja gegangen ist, dass die Preise zu hoch sind und dass sie unter der Inflation leiden, gerade eben auch für Nahrungsmittel, Konsumgüter und so weiter, dann bedeutet ja ein 10- oder 20-prozentiger Zoll, dass die Produkte noch teurer werden. Und Trump argumentiert immer, ja, das sind dann die Kosten, die von den ausländischen Unternehmen bezahlt werden oder getragen werden, aber die werden ja weitergegeben an den Konsumenten. Deswegen also für die Wirtschaft und für den Konsumenten in den USA sind 20% Zoll natürlich nicht gut.
Biden verhängt auch Zölle, aber es ist nicht nur Trump, der Zölle verhängt, es ist auch Biden und die EU. Also ich weiß nicht, warum
das grundsätzlich böse ist, wenn Trump das tut. Prozentiger Basiszoll, das ist einfach nicht richtig.
Ich würde gerne noch mal zu einem anderen Thema noch mal weiterkommen, wo es auch gerne um unser Miteinander geht, ist die Frage, wie Trump, was wir erwarten können in der internationalen Politik. Und wenn wir dann auf die Konfliktherde in der Ukraine und im Nahen Osten schauen, Herr Bierling, gerade wenn wir auf die Ukraine schauen, wenn wir da auch sehen, wen er als Außenminister jetzt benannt hat, als Verteidigungsminister, was erwarten Sie dann da, wenn wir zum Beispiel Marco Rubio soll Außenminister werden? Das ist jemand, Marco Rubio, nicht, oder? Marco, ne? Marco Rubio.
Little Marco.
Little Marco. Little Marco. Der er früher ein starker Trump-Kritiker war, oder?
Kurz 2016, als sie gegeneinander antraten im Wahlkampf, daher auch der Spitzname, den ich gerade genannt habe. Okay. Trump hat ihn immer verspottet und bei Spitznamen ist er ja Weltklasse. Little Rubio.
Okay. Okay, Marco Rubio hat zuletzt gegen die Unterstützung für die Ukraine gestimmt. Wie wird das da weitergehen?
Er war lange Unterstützer, aber was wir sehen, Trump ist ein transformativer Präsident. Das heißt, er ändert seine eigene Partei, und das hat er über die letzten 8 Jahre gemacht, die nicht mehr viel mit dem zu tun hat, was Republikanismus bedeutete vor einem Jahrzehnt noch. Aber er verändert auch die demokratische Partei. Das macht ihn so, ja, transformativ. Er gestaltet die USA mehr um als jeder andere Präsident seit Franklin Delano Roosevelt in den 1930er Jahren. Und das bedeutet natürlich für uns in Europa, dass wir nicht wirklich darauf vorbereitet sind, auf so eine Art von Disruption. Wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Er trifft uns in einem Zustand der eklatanten Schwäche. Die Zeitenwende von Scholz war ein Public Relations Gag. Da ist nicht viel passiert. Wir sind mental nicht darauf vorbereitet. Wir sind innerhalb der Europäischen Union nicht vorbereitet.
Da würde Scholz jetzt widersprechen, weil er gesagt hat, 100 Milliarden Sondervermögen und im Vergleich, also nach den USA, unterstützt Deutschland an zweiter Stelle.
Aber 80% der Militärhilfe kommen aus den USA, die wirklich ausbezahlt worden ist. Mhm. Und dann sind die Deutschen irgendwie bei 10-12%. Wir machen große Ankündigungen, die bisher aber nicht eingehalten worden sind. Das heißt, wir sind jetzt wie Kevin in dem Film allein zu Hause. Und das wird nicht sonderlich gut ausgehen für uns, weil wir weder konzeptionell noch materiell noch institutionell vorbereitet sind auf eine Welt ohne den großen amerikanischen Bruder.
Der große amerikanische Bruder hat aber gesagt, er redet mit Putin und dann ist dieser Krieg ganz schnell beendet, Herr Wittig.
Ich will noch ergänzen zu den Außen- und Sicherheitspolitikern, die jetzt designiert sind. Ja, da fällt auf, nach natürlich der mangelnden Unterstützung, die die Ukraine jetzt genießen wird, dass beide, Rubio und der Walz, der nationale Sicherheitsberater, ausgesprochene China-Falken sind. Das ist sozusagen ihre Signatur. Ganz früh schon Rubio, ein Senator, der immer gewarnt hat vor dem Aufstieg China. Und das sagt etwas für die Politik dieser Administration. Der Fokus wird sehr stark auf China liegen. Und Europa wird für diese Administration weit weniger wichtig sein, als sie bei Biden war.
Also das heißt, Putin kann sozusagen sich zurücklehnen und sich glücklich schätzen, dass die Amerikaner dann weniger Geld für Waffen an die Ukraine geben?
Ich glaube, in Sachen Ukraine ist auch diese Wahl ein Gamechanger. Wir wissen jetzt nicht, in welcher Weise der Präsident eine Initiative ergreifen wird, um, wie er sagt, diesen Krieg zu beenden. Aber in jedem Fall wird das eine völlig veränderte Lage schaffen, auf die wir uns dann auch nolens volens einstellen müssen.
Man muss ja auch sehen, dass die letzten Finanzgesetze mit den Unterstützungshilfen eben für die Ukraine auch nicht einfach durchgegangen sind, sondern mit einer ganz, ganz knappen Mehrheit. Also die Forderungen, dass wir mehr in unsere eigene Sicherheit investieren, gab es letztendlich schon unter Obama, dann eben ganz stark schon unter Trump, unter Biden auch. Und wir haben eben tatsächlich nicht ganz unsere Hausaufgaben gemacht und hinken da eben sehr stark hinterher. Und letztendlich können wir das ja auch als Deutschland alleine überhaupt gar nicht machen oder ausgleichen. Wir brauchen die EU hierfür. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir in der EU eben eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und auch Industrie Industrierüstungspolitik haben, was aber total schwierig ist. Ich weiß, ich weiß. Aber es macht es ja nicht weniger wichtig. Ne?
Also, ja, klar. Ja, dann sagen ja viele, es ist jetzt der Punkt, wo Europa wirklich auch mal wach werden muss. Herr Hansen, wie sehr, was denken Sie, wie das weitergehen wird? Wie sehr spielt die Ukraine überhaupt eine Rolle? Und auch die Frage, wie sehr sich Amerika als Weltpolizist noch getragen soll.
Trump ist Isolationist. Jeder zweite Präsident ist Isolationist. Die Deutschen, genau wie ihr alle gesagt habt, die Deutschen haben genug Warnung gehabt, dass sie etwas aus der EU machen können. Das haben sie nicht getan. Ich denke an dieses bekannte Bild, dieses Foto aus Trump, aus der ersten Amtszeit, als Trump damit gedroht hat, aus NATO rauszugehen. Und er sitzt da wie ein Kind und die großen Erwachsenen, klügeren Europäer, alle gebildet und kulturell und so. Und die machen ihn zu Schnecke. Er kennt dieses Bild noch und er hat dieses Bild im Kopf. Und jetzt braucht Europa Trump. Und die sind immer noch, die sitzen immer noch hier und die machen Trump klein und die sagen, er ist böse und er ist schlimm. Und aber trotzdem wollen sie, dass Trump ihnen hilft. Und ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem bei den Europäern, dass sie amerikanische Politik moral verurteilen, anstatt zu sagen, wir müssen mit euch arbeiten, ihr seid unser größtes Absatzmarkt und unser Militärschutz. Und egal, was bei euch passiert, wir müssen und wollen mit euch arbeiten und wir respektieren euch auch ein bisschen.
In einer globalen Welt ist doch eine isolationistische Position nicht nur unbedingt nur klug.
Ich weiß nicht, Deutschland hat eine isolationistische Regierung. Ihr macht auch nichts. Also ihr macht wie gar nichts in der Welt. Es geht euch gut.
Okay, würden Sie dem so zustimmen? Ist das so?
Da ist was dran, weil wir uns unter dem amerikanischen Schutzschirm wohlig eingerichtet haben und deshalb nicht in die Verteidigung investierten, uns eigentlich auf die weichen außenpolitischen Themen immer konzentrierten und nicht die wirklich wichtigen und zentralen. Das heißt, dieser Schutzschirm fällt weg und wir stehen jetzt auf einmal nackend da. Und das ist das Schreckliche, dass wir eigentlich nicht vorbereitet sind auf eine Trump-Zeit, obwohl sie sich ja lange angekündigt hat. Nicht nur mit der ersten Präsidentschaft, schon unter Obama hieß es, dass man diesen Pivot to Asia, diese Wende nach Asien vollzieht. Biden hat seine ganze Politik in den ersten Amtsmonaten dem Thema untergeordnet, wir konzentrieren uns auf China. Er ist nur zurückgezogen worden durch den russischen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine und den Hamas-Überfall auf die Israelis in zwei im Grunde Weltregionen, aus denen sich die Amerikaner zurückziehen. Und wir haben die Signale nicht wahrhaben wollen. Warum? Weil wir in den letzten 20 Jahren lethargische Regierungen hatten, die von Weltpolitik und Geopolitik nicht viel verstanden haben.
Hartes Urteil.
Ja. Hartes Urteil, aber so stehen wir heute da. Wir haben uns, lassen Sie mich den Satz noch ganz schnell fertig sagen. Wir haben uns ins Lummerland rein geredet und glaubten, dass die Amerikaner immer da sind. Sie mussten den Bosnienkrieg beenden, sie mussten den Kosovo-Krieg beenden, sie helfen uns bei der Ukraine. Wir sind eigentlich nicht wirklich handlungsfähig gewesen als europäische
Teil der NATO.
Wir sind Teil der NATO, aber wir tragen relativ wenig bei dazu.
Ja. Herr Wittig, Sie sehen es nicht ganz so negativ.
Afghanistan mit der USA zusammengestanden. Aber ich will etwas anderes sagen.
Wir standen weit hinter den Amerikanern und die haben vorne gekämpft, während wir hinten in den Gräben lagen.
Ja, aber wir waren auch präsent. Ich meine ja nicht nur wir Deutschen, sondern die NATO-Länder insgesamt. Aber ich will was anderes sagen. Isolationismus heißt, dass die USA, wobei ich nicht glaube, dass dieses Wort wirklich akkurat ist. Sie wollen sich ja nicht aus der Welt zurückziehen. Aber das heißt, dass diese Regierung nicht mehr so auf Allianzen setzt. Und die Politik der Präsidenten seit 1945 war, dass die Allianzen gut sind, weil sie auch der Machtprojektion der USA dienen. Ja? Und wenn ich jetzt anschaue, den Aufstieg Chinas, und das vergleiche mit der USA, dann hat die USA immer noch einen Riesenvorteil. Sie ist in der Lage, Alliierte an sich zu binden und auch ein Stück weit zu verpflichten. Wenn das aufgegeben wird, dann sehe ich, ja, ich will nicht sagen, es ist ja nicht meine Sache, für die USA schwarz zu sehen, aber dann sehe ich für die westliche Gemeinschaft doch ein großes Risiko, dass wir auch in dieser säkularen Auseinandersetzung, die die USA mit China haben, einen schweren Nachteil uns selbst zufügen.
Und die USA stehen ja auch vor Herausforderungen, vor denen wir ja auch stehen und die man eben nur gemeinsam lösen kann. Eben, wie gesagt, ob das Thema Klima ist oder Flüchtlinge, Migration, Sicherheit. Und da sind die USA eben auch auf Alliierte und Partner angewiesen. Deswegen ist Isolationismus sicherlich nicht der richtige Weg. Was ich noch kurz sagen wollte, ist, ich glaube nicht, dass die deutsche Bundesregierung 2016 bis 2020 oder jetzt auch anstehend nicht mit den USA kooperieren möchte. Natürlich möchte man miteinander kooperieren, und zwar auf allen Staatsebenen. Und ich habe beobachtet, wie stark man auch versucht hat, jetzt schon mit Vertretern der Trump-Administration Kontakt aufzunehmen. Und ich rechne damit, dass man das auch weiter versuchen wird. Aber wenn es dann eben zu solchen Punkten kommt, wie eben das Aufschlagen von Zöllen oder ein aggressiver Rückzug aus der internationalen Klimapolitik und so weiter, dann sind da eben auch Grenzen für die Kooperation, muss man einfach auch ganz ehrlich sagen.
Aber konkret, was erwarten Sie jetzt? Also schauen wir noch auf eine Personalie, nämlich auf Pete Hegseth, der soll Verteidigungsminister werden, der war Fox-Moderator, also der Nachrichtenkanal, der für Trump so wichtig ist. Und der hat Putin auch einen Kriegsverbrecher genannt. Also ich würde ganz gerne mal bei dem Punkt, wir sehen ihn da gerade, noch mal fragen, also wie kann man sich das jetzt vorstellen, wie das in den nächsten Wochen ja fortgeht?
Nun, mit dem Kriegsverbrecher hat er natürlich völlig recht. Aber dass jemand sozusagen ins Pentagon gesetzt wird, der noch nie irgendwelche Erfahrung gesammelt hat, eine Bürokratie mit Hunderttausenden von Leuten zu managen und ein Budget von 800 Milliarden Dollar, das ist schon ziemlich riskant, würde ich sagen.
Er war selber aber Soldat, ne?
Er war selber Soldat, aber das ist jetzt nicht unbedingt die Voraussetzung, wie wenn man Jura studiert hat, Justizminister zu werden. Da muss schon ein bisschen mehr dabei sein an Können. Aber das ist natürlich jetzt Trump. Herr Wittig hat es schon gesagt, Loyalisten, das ist das absolut Zentrale, absolute Falken in der Außenpolitik, die hart gegen China vorgehen, hart gegen Iran vorgehen. Das ist noch ein zweites wichtiges Thema. Und das wird seine Administration bestimmen. Vor allem aber das Thema, das war noch gar nicht angesprochen haben, was er an Tag 1 behandeln wird. Vielleicht gar nicht die Zölle, sondern Immigration. Dort wird er durchsetzen, dass die Grenzen weitgehend dicht gemacht werden. Er plant ein großes Deportationsprogramm. Das wird enorme Kosten.
Muss man sich das vorstellen? Bei dem Wort Deportation denken wir natürlich, das ist einfach, schwingt in Deutschland mit, in die Zeit des Nationalsozialismus. Wie muss man sich das vorstellen?
Ich glaube, das sollten wir jetzt in einer anderen Dimension sehen. Ja. Also Deportation heißt, was die Schweizer Ausschaffung nennen oder Abschiebung bei uns. Deportation ist einfach das amerikanische Wort dafür. Es gibt 11 Millionen, so schätzen wir, illegale Migranten in den USA, die Trump zum Ziel gemacht hat, um seiner Klientel nachzuweisen, dass er sich um sie kümmert, die er zurück nach Mexiko oder woher sie auch immer kommen, aber Mexiko liegt sozusagen vor der Haustür, da ist es am einfachsten, zurückbringen will. Das wird enorme Kosten verursachen. Es wird enorm schwierig zu organisieren sein, weil er braucht ja die Kooperation von Privatunternehmen. Er muss die Leute ja erstmal identifizieren. Die sind ja in Arbeit und Brot. Die sind halt nur Papierlose. Und das dann zu organisieren, braucht er private Sicherheitsfirmen, vielleicht sogar das Militär. Das heißt, das ist eine gigantische Operation, die Amerika auch nicht viel bringen wird. Im Gegenteil, alle ökonomischen Berechnungen sagen, dass das ein Desaster wird, wenn man so viele wichtige Arbeiter aus der Ökonomie rausbringt. Zumal Amerika unter Vollbeschäftigung läuft und damit die Inflation
die Leute braucht. Herr Hansen, was denken wir, wie wird darüber gesprochen in Amerika? Also wie wichtig ist dieses Thema, dass man diese Menschen dann wirklich abschiebt?
Oh, es wird in den großen Medien genauso gehandhabt wie hier, dass Amerika irgendwie eine moralische Pflicht hat, Menschen, die illegal reinreisen, dass es eine Straftat zulässt und auch noch also in Ruhe lässt und als Teil der Wirtschaft aufnimmt.
Die aber dann das, arbeiten für Amerikaner.
Die so arbeiten als unter Mindestlohn oder sowas, und ohne rechtliche oder soziale Absicherung. Das ist eine Art quasi Sklavenarbeit, was sie da machen. Das 5% der amerikanische Arbeitsmarkt ist eine quasi Sklavenarbeit. Das sitzt mir als alte Linke nicht gut. Also ich finde das nicht gut. Aber das Problem ist mit dieser Diskussion. Wir gehen von den falschen Werten aus. Wir gehen davon aus, dass in diesem Fall, weil es der kleine braune Mann ist, Er darf ein Straftäter sein und wir müssen ihn in seiner Straftat unterstützen. Es müsste eigentlich umgekehrt sein, dass jeder, der eine Straftat begeht, grundsätzlich dafür einstehen muss.
Könnte ihn aber auch ein reguläres Arbeitsverhältnis anbieten.
Man könnte ihn auch abschieben. Es gibt in Amerika 2,5 Millionen legalen Einwanderer jedes Jahr. Die sind legal, die füllen die Formen aus, genau wie ich in Deutschland gemacht habe. Ich musste durch verschiedene Ringe hüpfen, um anerkannt zu werden. Es war nicht leicht, die haben das gemacht. Aber die Leute, die illegal über die Grenze kommen, die machen das nicht. Warum ist das okay, wenn die anderen etwas dafür tun müssen? Warum sagen wir, es ist nur eine kleine Straftat, da schauen wir weg.
Und glauben Sie, dass Trump das schafft?
Nein, okay. Es wird immer zu viel heißer gekocht als gegessen. Auch in seiner ersten Amtszeit hat er weniger Abschiebungen gemacht als Biden in seiner Amtszeit. Biden hat mehr abgeschoben als Trump.
Was? Obama hat am meisten abgeschoben.
Und Obama noch mehr, ja genau. Also es ist sehr viel Show. Okay, ja.
Aber es gibt eben auch manche Aspekte 2016 bis 2020, die schon moralisch problematisch waren. Also wie das Trennen von Familien beispielsweise.
Wenn ich von meiner Frau getrennt. Sie kommt nicht mit mir ins Gefängnis.
Ja, es ging darum, das Trennen von Kindern von ihren Eltern. Und es hat teilweise Jahre gedauert, diese Zusammenführung wieder hinzubekommen. Und darüber muss man schon sprechen. Genauso wie jetzt auch die Idee, auch Kinder mit abzuschieben, die in den USA geboren worden sind. Das sind Amerikaner nach amerikanischem Recht. Und deswegen, also mal ganz abgesehen von dem, was du gerade schon geschildert hast, dass es unglaublich schwierig ist und eigentlich letztendlich auch einen Polizeistaat notwendig machen müsste, weil ja anders halt als in Deutschland man keine eben Dokumentierungen hat in dem Sinne, dass es Ausweisdokumente gibt oder dass Unternehmen eben melden müssen, wen sie beschäftigen und so weiter. Diese Dokumentation gibt es ja sowieso nicht in dem Sinne. Deswegen bräuchte man viel mehr Überwachung und dann bräuchte man eben das Personal, um das wirklich auch durchzuführen. Das wird unglaublich schwierig sein. Aber es gibt eben auch darüber hinaus diese Ideen, die wirklich auch nicht verfassungsrechtlich und nicht dem amerikanischen Recht entsprechend sind, wie eben Personen abzuschieben, die in den USA geboren worden sind.
Aber werden die abgeschoben?
Na, noch sprechen wir ja über Ankündigungen nur, deswegen wissen wir was wirklich passieren
wird. In einer Fantasie hier.
Wir diskutieren auf der Basis von dem, was Trump angekündigt hat.
Was er angekündigt
hat. Und das ist im Moment die Basis, die wir haben.
Schauen wir dann, wie wird sich dieses Land verändern, Herr Bierling? Was denken Sie, es gibt Ankündigungen, das Land ist gespalten, obwohl eine klare Mehrheit ja auch für Trump mehr als man erst gedacht hat. Was denken Sie, was wird man merken?
Oh, man merkt es ja jetzt schon. Die Besetzung der Regierung ist selten so schnell erfolgt. Das heißt, er will wirklich durchregieren. Und durchregieren heißt was anderes als in Deutschland. Weil in Deutschland haben wir dann noch Kabinettsprinzip und Ressortprinzip und Koalitionen. Das sind ja alles sozusagen Checks and Balances bei uns. Mhm. Im amerikanischen System sind die Checks and Balances jetzt unter dieser parteipolitischen Polarisierung weg. Weil der Kongress auch so dominiert wird von den Republikanern und die Republikaner Schoßhündchen von Trump geworden sind, dass sie sich als Institution ihm nicht gegenüberstellen werden. Genauso die Gerichte, die hat er in der ersten Amtszeit schon etwas eingenordet. Die Verwaltung versucht er jetzt ganz dramatisch auszuhöhlen. Deshalb hat Musk ja auch das Amt gekriegt als oberster Beamtenfeuerer. Er hat ja gesagt, er wird 50% des Beamtenapparats rauswerfen. Das heißt, warum?
Diese Beamten aber auch nicht freuen dann.
Nee, das freut niemand natürlich von den Beamten. Aber den Satz muss ich nur sagen. Warum tut er das? Weil er dann in dem Sinne durchregieren kann, weil die Beamten sind auf die Verfassung vereidigt und auf Recht und Ordnung verpflichtet. Und er bezeichnet es immer als den tiefen Staat, der sich ihm entgegenstellt. Und Trump hat eine Idee, dass er durch die Wahl der alleinige Monarch der USA geworden ist. So hat er mal gesagt, Artikel 2 der Verfassung, wo seine Kompetenzen festgelegt sind, des Präsidenten, erlaubt mir alles zu tun, was ich will. Die Verfassungsväter würden sich im Grab umdrehen, wenn sie das hören.
Herr Witter, machen Sie sich Sorgen um die Demokratie in Amerika?
Ja, mache ich mir. Ich glaube aber vor allen Dingen, was bleibt, und das macht mich auch irgendwie nachdenklich, es wird die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft bleiben. Die wird nicht weggehen. Und das macht etwas mit, wenn man so will, mit der Softpower der USA, mit dem Führungs, Verständnis der ältesten konstitutionellen Demokratie der Welt, die ja auch immer Vorbild war für andere Demokratien. Und dieser Anspruch, der wird jetzt nicht mehr eingelöst. Und ich glaube, das ist so ein hoffentlich nicht in den nächsten Jahrzehnten andauernder Megatrend, aber es gilt für die nächsten 4 Jahre. Die USA werden protektionistischer, sie werden stärker auf China fixiert sein und sie werden polarisiert bleiben.
Annalena Baerbock hat gestern im Bundestag gesagt, unsere Antwort auf America First muss sein Europe United. Frau Mildner, glauben Sie, das wird funktionieren?
Das ist die große Frage, denn bei vielen Themen sind wir ja tatsächlich nicht einheitlich. Das ist das, was ich vorhin eben auch meinte. Um attraktive, gute Partner zu sein, müssen wir auch unsere eigenen Hausaufgaben machen. Jetzt könntest du sagen, das haben die Studenten schon häufig gesagt, aber es stimmt ja nichtsdestotrotz. Und das ist in vielen Bereichen eben der Fall. Was ich noch hinzufügen wollte, bei allen Sorgen, die wir ja haben bezüglich der amerikanischen Demokratie, gibt es aber auch noch Sachen, die einen doch hoffnungsvoll stimmen sollten und die man eigentlich auch immer wieder unterstreichen soll. Es ist ein großartiges Land, diverses Land, das sich immer wieder neu erfunden hat. Und es gibt ein föderales System mit den Einzelstaaten, die viel Kompetenzen haben. Und da wird viel passieren, auch im Hinblick auf Klima- und Energiepolitik. Und das haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen.
Okay. Amerika ist größer als ein Präsident.
Absolut. Okay, gut, dann nehmen wir das mal als Schlusswort. Vielen Dank, Frau Mildner, Herr Hansen, Herr Wittig und Herr Bierling. Und vielen Dank Ihnen fürs Interesse und fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.